Namaste und willkommen zum Living India Podcast von Purvi Shah Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Denn Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen.
So, willkommen zurück zu unserem nächsten oder neuen Wisdom Workshop. Hallo Julia.
Hi Purvi.
Hi. Und ich bin wieder glücklich, nochmal Wulf Mirko Weinreich begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Wulf Mirko.
Hallo ihr beiden.
Hi.
Hi.
Auf ein neues.
Auf ein neues, genau. Und wir haben uns ja in dem letzten Podcast etwas über das integrale Modell unterhalten. Wir haben uns auch versucht, die Zusammenhänge mit Corona und zur Wirtschaft und zur Politik zu bringen. Aber wir haben uns auch etwas immer wieder das Thema Tod angeschnitten. Und ich persönlich, mir ist es in letzter Zeit, vor allem seit wir im März mit diesem Virus, also hier in Deutschland zu tun haben, doch immer wieder aufgefallen oder ich habe das Empfinden, dass Menschen tatsächlich wirklich große Angst vor dem Tod haben, weil sonst würden gewisse Entscheidungen, die getroffen werden, nicht passieren. Und Menschen, wie sie sich verhalten untereinander, sich selbst gegenüber, das würde einfach nicht passieren. Und da bist du mir wieder in den Sinn gekommen, Wulf Mirko. Was ich gerne in die Hand genommen habe, ist das andere Totenbuch, was du ja für die europäische Welt, ich weiß gar nicht, wie ich es nochmal ausdrücken soll, verständlich gemacht hast. Oder erklär du einfach bitte, was das Totenbuch ist und warum es dir ein Anliegen ist, das tatsächlich auch für die westliche Welt nahbarer zu machen.
Ja, erstmal muss ich sagen, dass es nicht mehr das andere Totenbuch heißt, sondern das integrale Totenbuch, weil Ken Wilber 18 Seiten Nachwort spendiert hat und es also eine Neuauflage gegeben hat, um 18 Seiten erweitert. Und es heißt jetzt also das integrale Totenbuch. Okay. Ich dachte, das könnte man sich dann leisten, wenn der spirituelle Meister selber so viel beiträgt. Grundsätzlich war mein Gedanke, dass das tibetische Totenbuch, also ich habe ja eine Weile auch tibetischen Buddhismus praktiziert, habe Religionswissenschaft studiert, habe selber Nahtoderfahrung, habe eben Psychologie hauptsächlich studiert. Und alles, was ich so an Totenbüchern kannte, waren Übersetzungen aus dem Tibetischen ins Deutsche, ob das Sokya Rinpoche oder wer auch immer ist, die aber sehr stark im buddhistischen Kontext verhaftet waren. Der Anlass war, als meine Wahlschwester gestorben ist, habe ich mir also einfach so ein tibetisches Totenbuch genommen und on the fly so vorgelesen, dass es Leute verstehen konnten, die keine Ahnung hatten von Buddhismus. Und die haben gesagt, das musst du aufschreiben, das haben wir so ja noch nie gehört. Und so kam es dann überhaupt zustande, dass ich also versucht habe, wenn es so ist, dass jeder Mensch gleich stirbt und wenn zum Beispiel manifest, subtil, kausal universelle Kategorien sind, sodass jeder Mensch da durchgeht, dann muss man es auch so beschreiben können, dass Menschen, die 10. Klasse haben und noch nie was von Buddhismus gehört haben, das auch verstehen können, ohne dass sie sich jetzt mit Buddhismus beschäftigen oder jahrelang Religionswissenschaft oder Ähnliches studieren. Und das war so der Ansatz, ein handliches Buch zu schaffen, wo diese Auflösung des Bewusstseins in das eine Bewusstsein, in die Leerheit beschrieben wird, sowie die Reinkarnation. Also wie es dann dazu kommt, dass man dann wieder entsteht, wobei ich die Frage offen lasse, ob das auf westliche Weise als Individuum passiert, also dass es das gleiche Individuum ist, oder ob sich aus dem Ozean des einen Bewusstseins ein neuer Tropfen löst, der sich meinetwegen in den gesamten Erinnerungen der Menschheit bedient und daraus dann ein neues Individuum bastelt, also was dann eher die östliche Version wäre, wo es bestimmte Richtungen gibt, die also davon ausgehen, dass es keine Kontinuität zwischen zwei Leben gibt derselben Person, so wie wir uns das mit einer überdauernden Seele hier im Westen vorstellen.
Ich finde das gerade sehr spannend, einfach diese Unterscheidung vom physischen, vom subtilen und vom kausalen Körper nochmal auf diese Art und Weise zu hören. Und ich bin ja selber Therapeutin und was mir immer klar wird, ist, dass dieser physische Körper der lauteste ist, ja, das ist der, den wir hören. So, wenn wir auch einen Inner-Voice-Dialog haben, ja, wir hören Wut sehr laut, aber wir hören Geduld, nicht so laut oder so. Also, und ich sage immer, es ist total toll, wenn wir anfangen, so eine Balance zu schaffen, dass jeder im inneren Team seine Stimme hat und jeder gehört werden kann. Und dass dann so eine Art Fließgleichgewicht entsteht zwischen Körper, Geist und Seele oder zwischen kausal, subtil und physisch. Und ich glaube, in dem Moment, in dem das ist, reiten wir sowas wie eine Welle. Und dann ist es, glaube ich, auch total klar, dass wenn ein Teil einer dieser drei Körper stirbt, die anderen Körper ja noch da sind. Und also dieses Gefühl, dass jemand geht, aber gleichzeitig bleibt und diese Polarität, dieses ja, nein, schwarz, weiß, lebendig, tot, dieses, dass das einfach alles gar nicht da ist, weil alles eins ist und diese Schönheit in irgendeiner Art und Weise begreiflich zu machen für unser physisches Ich. Mhm. Die Frage ist, ja, wie können wir das tun? Und wie können wir klar machen, dass eigentlich sich weiterentwickeln sowas wie Sterben ist oder Sterben sowas ist wie sich weiterentwickeln?
Also in unserer Gesellschaft ist es ja normalerweise erstmal so, dass Weiterentwickeln bis zur rationalen Ebene sich nicht um den Tod kümmert, sondern im Gegensatz dazu, wie man auf der Folie auch sehen konnte, sogar den Kontakt verliert zum Subtilen und Kausalen, wobei ich das eben nicht mehr als für den Unfall der Evolution halte, weil irgendwann habe ich begriffen, Gott irrt sich nie. Wenn etwas so sein soll, dann soll es genau deshalb so sein. Aber ab pluralistisch sich ja dadurch, dass der Verstand, also dass das Bewusstsein sich die Frage stellen kann, wer ist es, der da denkt, Abstand zu sich bekommt und sich neue Räume öffnen, die subtilen und kausalen Räume wieder öffnen. Und dann ist es natürlich normal, dass man automatisch mit Bereichen des Bewusstseins in Kontakt kommt, wo völlig klar ist, wenn die Körpergefühlsverstandesmaschine stirbt, also diese drei hauptindividuellen Aspekte des Seins, dass die subtilen und kausalen Bereiche des Universums weiter existieren. Also ganz einfach, wenn ich mir bewusst mache, dass ich der Raum bin, der sich Wolf Mirko Weinreich nur als Brille aufgesetzt hat, um weiter zu existieren, ist völlig klar, wenn Wolf Mirko Weinreich stirbt, dann ist der zwar weg, aber der Raum existiert ja weiter. Und der hat ja andere Brillen. Jetzt ist gerade niemand anders in diesem Raum drin, aber der hat ja zum Beispiel auch euch, durch den er sich wahrnimmt, gerade lokal an einem anderen Platz. Ne? Also der Raum, der hinter allem ist, die Leerheit, das reine Bewusstsein, reiner Geist existiert immer weiter. Und in dem Moment, wo es eine Verschiebung der Selbstidentifikation ins Subtile, zur Seele oder gar ins Kausale, zum Raum, zum Zeugen, zur Leerheit gibt, gibt es keinen Tod, weil das existiert immer weiter.
Unser physischer Körper hat ja Bedürfnisse, Essen, Trinken, Luft, Wärme. Und es gibt ja Geschichten von irgendwelchen Gurus, die nichts mehr essen, trinken, die nicht mehr aufs Klo gehen müssen, die eigentlich diese ganzen Basic Needs, die unser Körper hat, nicht mehr haben und trotzdem noch leben oder zumindest gesehen werden in ihrem materiellen Ich oder sowas. Gibt's das oder sind das irgendwelche Tales?
Also das müsste man einfach untersuchen an den entsprechenden Leuten, die das von sich behaupten. Ne? Also ich weiß es nicht. Es gibt diese Erzählungen von Yogananda und Sri Yukteswar und so werden solche Sachen berichtet. Und das Spannende ist, ich habe mich in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten gerade mit Hasselmann Schmolke beschäftigt, mit deren Seelenlehre. Und das finde ich gerade spannend. Die sagen, hey, spirituell sein können wir genug, wenn wir subtil sind. Wenn wir uns in euch inkarnieren, dann wollen wir Bockwurst essen. Also wir wollen das, was irdisch ist, erleben, sonst bräuchten wir es ja nicht inkarnieren. Wieso wollt ihr ständig ganz schnell wieder subtil oder kausal werden? Weshalb nutzt ihr also die irdischen Freuden nicht, weil eine Seele will einfach nur Erfahrung machen. Die sagt nicht gut oder schlecht. Also es ist völlig okay, wenn ich als Mensch zum Beispiel aus moralischen Gründen sage, okay, also das mit dem Tiere essen, mit diesem ganzen Tierleid und mit dem, was da auch an ökologischen Schäden passiert, das kann man jetzt mal langsam runterfahren, ne? Aber grundsätzlich den Seelen selber, auf Seelenebene geht es nur um Erfahrung. Da gibt es keine Wertung, weil alle moralische Wertung ist ja irdisch manifest aus unserer Weltsicht, ne, die ja sehr konkret konstruiert ist, kollektiv. Aber als Seele möchte ich einfach nur dieses Leben durch einen Körper genießen, weil Bewusstsein ohne Körper kann zwar wahrnehmen, aber nicht wirklich teilnehmen. Also Bewusstsein ohne Körper kann sehen, wie es ist, wenn ein Kind in den Bauch wächst, aber um die Erfahrung zu machen, muss man schwanger werden. Eine Seele kann die Speisekarte lesen und das Gericht sehen, aber um zu wissen, wie es schmeckt, braucht sie einen Körper, um es zu essen. Punkt. Und insofern ist es also völlig sinnvoll, dass wir den Körper benutzen und die Gefühle als Bewertungsmaßstab und den Verstand, um unsere Erfahrungen einzuordnen, um Erfahrungen zu machen. Aber eben nicht im Sinne, dass wir jetzt ganz schnell wieder vergeistigen und aus diesem Leben wegrennen und zum Yogi werden, der keine Bedürfnisse mehr hat.
Wo entsteht also die Angst vorm Tod?
Im Verlust des Zugangs zum Subtilen und Kausalen. In dem Moment, wo der da ist, braucht man die Angst nicht mehr. Also die Abgetrenntheit des mythischen Bewusstseins, das Spiritualität ja in den meisten Fällen nur vom Hörensagen kennt. Also der gute Christ hört in der Kirche von Gott, hat aber keine eigenen Erfahrungen damit. Oder vom rationalen Bewusstsein, was das einfach leugnet. Ne? Also in diesen beiden abgetrennten Ebenen, da existiert die Angst vorm Tod. Ich glaube, Indianer mit einer funktionierenden spirituellen Anbindung oder so sehen das ganz gelassen und transrationale spirituelle Menschen sehen das eben auch eher gelassen. Es ist ja spannend bei diesen Corona-Diskussionen, da sind ja so viele Esos dabei. Also auf Deutsch, diese ganzen Menschen, die Erfahrungen mit dem Subtilen haben, sagen, hey Leute, ihr reagiert aus Angst, macht mal langsam. Die leugnen ja nicht, dass Corona gibt, sondern die sind da einfach entspannter.
Was würde sich denn bei dem Thema Führung ändern, wenn wir all das, was wir jetzt besprochen haben, mit einbringen würden? Also wir hatten im letzten Podcast über Wirtschaft, Politik, aber insgesamt Führung insgesamt, weil wir führen erstmal uns selber und jeder Mensch ist in einer Art Führung tätig. Was würde sich denn insgesamt verändern, wenn wir jetzt tatsächlich mehr in dieses Bewusstsein reinkämen?
Also ich habe ja so eine ganz eigene Art von Psychotherapie entwickelt und ich nenne sie ja immer, das ist subtiler Klassenkampf. Also ich finde es dann ganz lustig, wenn so aus einem zynischen Rechtsanwalt plötzlich der umschult und Lehrer wird, weil er keine Lust mehr hat, sich im Gerichtssaal mit irgendjemandem zu streiten oder dass so ein Firmeninhaber sagt, du Wolf, ich weiß nicht, was du mit mir gemacht hast. Früher, da war es völlig normal für mich. Ich habe bei Neueinstellung die Leute auf den letzten Cent runtergehandelt. Heute gucke ich, was die brauchen und gucke, ja, dass zwar auch ich was verdiene, aber dass es auch denen gut geht. Und vor allem frage ich morgens, wenn ich ins Büro reingehe, erstmal alle, wie es ihnen geht. Also das ist ja eine emotionale, eine menschliche Qualität, die dann mit reinkommt, ne, die, also dass es rausfällt aus diesem rein rechnerischen Effektivitätsdenken. Ne, also es ist eine großartig vom rationalen Bewusstsein überhaupt so viel Effektivität geschaffen zu haben, dass wir eigentlich heute die gesamte Menschheit mit relativ wenig Arbeit gut ernähren können. Trotzdem arbeiten wir alle wie blöd und sind dabei, die Effektivität immer noch zu steigern, anstatt die Kurve sich mal wieder abflachen zu lassen und zu sagen, also wir sind ja effektiv genug, es darf sich auch weiterentwickeln, aber wir könnten zwischendurch durchaus mal an den Strand fahren und die Sonne genießen, dass Wirtschaft wieder ein Teil des Lebens wird und nicht das Leben ein Teil der Wirtschaft oder so. Also das es hauptsächlich ums Leben geht und die Wirtschaft nur der Diener ist. Das ist eigentlich wie mit unserem Verstand. Das ist genau die gleiche Bewegung, wird mir gerade klar, wie in der Entwicklung zum spirituellen Menschen ist, dass der Verstand zum Diener wird und die Wirtschaft, und da geht es Die hat genauso ein Primat erhalten und eigentlich ist sie der Diener der Menschheit und nicht der Chef. Mhm.
Muss ich eigentlich den ganzen Tag meditieren, um dahin zu kommen?
Naja, es gibt ja viele Wege ins Subtile, die alle ihre verschiedenen Vor- und Nachteile haben. Ne? Also meditieren ist erstmal was ganz anderes. Grundsätzlich, wir machen es nicht. Es wird durch uns getan. Also ich erlebe das heute schon. Ich glaube, in meiner Jugend war ich wirklich so einer der hellsten Köpfe, die ich kannte. Und jetzt stehen da manchmal 20-Jährige und sagen Sachen, wo ich denke, hey, wo haben die denn das her? Und es wird nur klar, wenn wir begreifen, dass das eine Bewusstsein immer wacher, intelligenter und bewusster wird. Und dass, wenn aus dem einen Bewusstsein heraus erneut Menschen inkarnieren, dass die einen Vorsprung haben, die die älteren Generationen blöd aussehen lässt. Einfach mal so gesagt. Ne? Und dass das also, dass das eine Form von Evolution ist einfach. Ne? Und dass natürlich, also dass irgendwann natürlich die ganzen spirituellen Erfahrungen, die wir machen und die in dieses eine Bewusstsein eingespeist werden und neue Generationen, die schon mitbekommen. Ne? Natürlich ist Meditation immer gut, klar. Kann ich empfehlen, ist sehr wichtig. Noch wichtiger finde ich es, den eigenen Sperrmüll aufzuräumen, sprich die eigene Traumata und Verletzungen zu lösen, weil wenn man das gemacht hat, selbst wenn man nicht exzessiv spirituell wird, wird man dann ein Leben im Gleichklang mit dem Universum leben, ganz automatisch, wenn man nicht mehr aus Angst und Schmerz heraus reagiert, sondern seine eigenen Traumata und Verletzungen integriert hat, wird man auf jeden Fall ein entspannteres Leben leben, ob sich das dann automatisch um eine spirituelle Komponente erweitert oder nicht. Sei dahingestellt. Ne?
Genau. Ich kann es bei dir.
Teil dir ab, ihr Mess.
Macht das ja auch über ihre Körperarbeit, ne? Und auch Aufstellungen, was ich mache und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Finde ich sehr schön.
Wenn du sagst, die nachkommen, und wir sagen ja laut dem integralen Modell, dass wir alle durch diese Entwicklung gehen, bis wir in diesen Zustand kommen, wo wir dann diesen Überblick haben. Nun ist die Frage, kommen die Kinder, die neu geboren werden, weil sie einfach reinkarnieren oder wie auch immer, schneller dahin? Gibt es Abkürzungen und gibt es eine Art und Weise, wie du sagst, ne, tidy up your mess, wenn wir aufräumen und aufgeräumt sind? Wenn wir aufgeräumt unsere Kinder kriegen, sind wir vielleicht epigenetisch, geben wir epigenetisch mehr Aufgeräumtheit weiter? Also gibt es eine Möglichkeit, dass wir so eine Abkürzung anbieten für die, die noch kommen?
Oh, also erstmal, klar, es gibt ja eine Akzeleration. Das ist ja bekannt, das wusste man schon im letzten Jahrhundert, in den 70er, 80er Jahren, dass Kinder sich immer schneller entwickeln. Wobei es natürlich die Bevölkerungspyramide wird immer steiler. Ne? Natürlich gibt es auch weiterhin Neonazis. 20-Jährige, die Neonazis sind, und es gibt 20-Jährige, die mich heute schon in die Tasche stecken von ihren kognitiven Fähigkeiten her. Ne? Also die Pyramide, die Bewusstseinspyramide wird immer steiler. Was grundsätzlich eine große Hilfe ist, ist zum Beispiel, dass sich die Pädagogik völlig verändert hat, dass zum Beispiel Gewalt nicht mehr kein Mittel mehr ist, mit dem man Kinder erzieht oder so. Klar machen das noch Menschen, aber es ist im Allgemeinen geächtet. Es gibt also ein großes Bewusstsein darüber, und das ist zum Beispiel dem grünen Meme zu verdanken, ne, der pluralistischen Ebene, dass Menschen ihre Kinder auf eine relativ natürliche Weise kriegen, dass sie viel Körperkontakt haben, einen sicheren Halt haben, sichere Bindungen haben, all solches Wissen. Das gab es im letzten Jahrhundert kaum oder hat sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Und alleine das ist natürlich ein riesengroßer Booster, was derzeit nicht sehr hilfreich ist. Ich finde dieses Schulsystem, wenn man jetzt nicht von Alternativpädagogik das Glück hat, auf eine alternativpädagogische Schule zu gehen, finde ich überhaupt nicht geeignet. Auch das Studiensystem nicht. Wenn ich daran denke, wie frei ich mir meine Vorlesungen zusammenstellen konnte, dass ich mir wirklich dann aus Religionswissenschaft, Ethnologie und Psychologie und ein bisschen Theologie und Sinologie war auch noch dabei, ein Gesamtpaket zusammengepackt habe, um Psychologie, Kultur übergreifend verstehen zu können oder so, ne? Heute werden die Leute da durch so ein Psychologiestudium durchgeprügelt und können nicht nach links und rechts schauen und haben also überhaupt nicht die Möglichkeit, wirklich nach ihrem eigenen Bedarf sich ein Studium zusammenzustellen. Also die aktuelle Form des Lehrens und Lernens, Gerald Hüther und Richard David Precht thematisieren das ja immer wieder, und denen kann ich nur zustimmen, dass da also unendlich viel im Argen liegt, weil eben auch die klassische humanistische Bildung inzwischen der Wirtschaft untergeordnet ist. Also die Wirtschaft ist im Prinzip so das Primat, hat so das Primat, dass auch Bildung abgekürzt wird, obwohl die Menschen immer länger leben und es überhaupt kein Problem wäre, wenn die statt 13, 14 oder 15 Jahre zur Schule gehen würden, ne? Ich habe noch mal eine Antwort auf das, was du am Anfang gefragt hattest, was vielleicht der Osten lernen könnte von die östliche Spiritualität. Wir haben es im Prinzip schon gesagt, genau diese Arbeit mit Verletzungen und Traumata, was die ja überhaupt nicht haben, dort meditieren alle Neurotiker auf die Erleuchtung hin und schauen halt nicht, wo haben sie selber Verletzungen. Natürlich gibt es die in Asien auch, ne? Und da hat, glaube ich, der Westen einen großen Beitrag zu bringen, dass sie sagen können, es ist zum Beispiel, fällt mir immer wieder auf, auch in meiner eigenen therapeutischen Arbeit, dass Menschen mit schweren Traumata natürlich subtil absolut durchlässig sind, aber nicht, weil sie viel meditiert haben, sondern weil sie so traumatisiert sind, ne? Und wie kann man es hinkriegen, dass man die Öffnung ins Subtile behält, aber zum Beispiel die Traumata auflöst, integriert und ein glückliches Leben führt oder so, ne? Also das zu verbinden. Und ich glaube, da hat der Westen ziemlich viel beizutragen.
Da gebe ich dir völlig recht. Also das ist mein Erleben, wenn ich jetzt zum Beispiel regelmäßig in Indien war, dass sehr, sehr viel Wissen aus dieser Ecke kommt. Aber wenn ich mir Indien heute anschaue, wie die Menschen sind, wie sich verhalten, also ich meine, da können wir natürlich wieder der Entwicklung wieder vielleicht eine Erklärung dafür finden. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt die westliche Welt dafür zuständig ist, dass es irgendwie weiterentwickelt wird, sodass die, also zumindest die Philosophien, ja, und die östliche Welt jetzt genau das erleben darf, was zum Beispiel die westliche Welt in der Nachkriegszeit erlebt hat. Ja. Und dann wieder irgendwann mal so, stelle ich mir das vielleicht mal vor, diese Welten dann zusammenkommen, wenn die Traumata geheilt sind und dass dann vielleicht so ein Zusammenkunft kommt und sagt, und jetzt gehen wir als Menschheit gemeinsam weiter. Alter, das ist immer sehr, sehr präsent, wenn ich in Indien bin. Menschen, die sehr gläubig sind, regelmäßig in den Tempel gehen, meditieren, wie du es gerade gesagt hast, bis zum Abwinken. Da denke ich immer, okay, also wir sind alles nur Menschen.
Und die ja auch trotz allem eben stark traumatische Situationen erlebt haben, wenn ich an Kambodscha oder Vietnam denke, ne, wo heftige Kriege getobt haben, Philippinen im Zweiten Weltkrieg, in Indien durch die Armut und das Kastenwesen und Kolonialisierung etc. Da gibt es genügend höchstwahrscheinlich, was im Unbewussten über Völker und auch der Individuen weiterlebt, was unbedingt angeschaut werden sollte, um wirklich frei zu sein. Ne? Ja. Ich hatte ja mal die Idee, dass wirklich so die Welt so eine Abbildung des eines Bewusstseins ist, eines Gehirns ist, ne? Also dass die westliche Welt quasi den männlichen linken Bereich des Weltbewusstseins stellt und Asien den rechten weiblichen Bereich. Ne? Also das ist das, also, und das natürlich im Moment auch dort immer noch patriarchale, männerdominierte Sicht der Welt ist, dass eben Wirtschaft und dieses ganze rationale Gut ist, also all diese westlichen Werte und Ideen, die Welt zu sehen und die östlichen, weiblichen, intuitiven, spirituellen Aspekte, eine Ganzheit immer heißt, dass die Sachen in Balance sind.
Das ist total spannend, weil ich bin gerade bei einem deiner Bilder. Also ich bin gerade bei diesem Bild mit der Entwicklung über die einzelnen Stufen des Bewusstseins und gleichzeitig die Kosha in die andere Richtung, dass man auf einer Stufe ist und in die andere, dass man sich dort entwickelt, aber nicht dort oder dort entwickelt, aber nicht dort. Und das ist genau, glaube ich, diese Zweiteilung, von der du da sprichst. Und das ist ziemlich nice. Ja.
Ich glaube, wir können jetzt, oder hast du noch eine Frage, Julia, andersrum gefragt?
Gerade nicht.
Nein, also ich bin auch total beseelt. Ich danke dir, lieber Wolf Mirko, oder wir danken dir.
Ja, ich danke euch.
Deine Einsichten und ganz ehrlich, ich könnte mich stundenlang mit dir noch weiter unterhalten, wie immer, das ist ja klar. Aber
ich bin einfach nur ein Durchschnittsneurotiker, der, was weiß ich, nur ein bisschen neugierig war und seine Nase überall reingesteckt hat. Also,
und steckt die Nase ruhig weiter überall rein.
Und,
okay, euch alles Gute, bis irgendwann in diesem Universum.
Genau, bis bald wieder.
Wir werden uns
wieder treffen. Danke. Tschüss.